begrüßen alle Hörerinnen und Hörer zur Folge 155 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft von GNU/Linux.ch. Aufgenommen am 11. Oktober von Götz und Ralf Hersel. In dieser Folge sprechen wir, beziehungsweise der Götz, über ein sicheres, portables und benutzerfreundliches Containersystem. Guten Abend, Götz.
Hallo Ralf, guten Abend.
Ja, da hast du dir ja wieder so ein Thema ausgesucht, aber ich bin mal gespannt. Es ist ja auch schön, wenn wir hier einen Podcast aufnehmen und ich kann auch noch was lernen. Götz, bevor wir loslegen, wir haben schon mal die Folge 137 zusammen aufgenommen. Da hast du etwas über Yocto erzählt. Ist ja schon wieder ein paar Monate her. Magst du kurz was zu dir sagen? Also haben diese doch eher technischen Themen, ist das dein Hobby oder hat das einen beruflichen Ursprung?
Also beides. Letztes Mal, als ich über Yocto gesprochen habe, ging es mir über das, was ich im Studium gemacht habe und das, was ich in meiner Werkstudentenstelle getan habe und auch in meinem privaten Projekt gerne tue, einfach so eingebettete Systeme aufzubauen für Dinge, die ich privat gerne nutze und auch industriell gerne nutze und einfach dann sauber aus einem Guss sind. Das war so, das mache ich gerne privat, da bastle ich an meinem privaten Projekt rum. Das habe ich ja auch auf GNU/Linux.ch schon mal in einem Artikel verarbeitet und dort publiziert. Das zweite Thema Apptainer kommt tatsächlich eher von dem, was ich beruflich tue. Ich bin wissenschaftlicher Angestellter und forsche zu dem Bereich Machine Learning und da arbeiten wir praktisch natürlich, also ich hauptsächlich oder unsere Forschungsgruppe mit unseren Laptops und eben die Modelle, die wir berechnen wir auf den Forschungscluster. Und da gibt es verschiedene Forschungscluster, auf die wir die Zugriffe haben, auf verschieden leistungsstarke, verschieden gut besuchte. Und ich arbeite natürlich auch mit Studenten zusammen oder lasse die Forschungsprojekte durchführen und da brauche ich dann immer eine Art Lösung, dass die Leute sich nicht hauptsächlich damit beschäftigen, die Software zum Laufen zu kriegen, sondern einfach direkt anfangen können, weil jemand, der forscht oder der ein Student, der ein Projekt zu erledigen hat, der sollte sich eigentlich nicht damit beschäftigen, wie kriege ich die Software zum Laufen, sondern der sollte das tun, was er eigentlich machen möchte.
Ja. Bevor wir da zu tief jetzt schon ins Thema einsteigen, wollte ich noch kurz die Hausmitteilungen verarbeiten. Letzten Freitag haben wir vom Core-Team einen Artikel geschrieben, wo wir die Community gefragt haben, ob sie denn ergänzend zur normalen Suche bei GNU/Linux.ch auch eine KI-Antwortmaschine haben wollen, also wo man praktisch einen Prompt eingeben kann und wo man dann Antworten auf der Basis der Inhalte, der Artikelinhalte, die wir bei GNU/Linux.ch haben, ob sie so etwas haben möchten. Und da waren die Antworten eigentlich sehr eindeutig. Ich würde jetzt mal über den Daumen gepeilt sagen, ich habe es noch nicht gezählt, dass sich 90% dagegen ausgesprochen haben. Also 90% unserer Community waren der Meinung, dass entweder die Suchfunktion, die wir jetzt haben, ausreichend ist oder dass man eher ablehnend der KI gegenübersteht und deshalb da kein KI-Suchfeature haben möchte. Ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt, Götz? Wie stehst du dazu?
Also ich habe das mitbekommen, aber ich habe ja auch die Diskussion schon, die haben wir auch intern in der Redaktion schon geführt zu dem Thema AI. Da gibt es ja von der freien Community eine sehr feste Meinung zu dem Thema. Und zwar, die Daten, mit denen diese Systeme trainiert werden, werden einfach aus dem Internet genommen, unabhängig davon, ob die Person, die diese Daten erzeugt hat, dem zustimmt und oder nicht. Das heißt, die Software, die man dann benutzt, basiert auf Fremdleistung von Personen, die dafür nicht vergütet wurden und auch in Zukunft nicht vergütet werden. Daher sprechen sich auch berechtigterweise viele aus der freien Community dagegen aus. Sie sagen, sie möchten das nicht unterstützen. Der andere Aspekt, der für mich da entscheidender ist, brauchen wir sowas oder hilft uns das viel? Also was ist der Nutzen davon, den wir uns erwarten? Und da ist so mein Problem, ich kann keine Entscheidung treffen, bevor ich die konkrete Umsetzung zu diesem Thema nicht finde. Also mir ist nicht so ganz klar, was oder wie mich eine KI bei der Suche dort unterstützen soll. Nach dem Motto, wenn das sowas ist, so ein System, dass wenn mein Schlagwort nicht passt, nach dem ich suche und deswegen treffe ich den Artikel nicht, dann wäre vielleicht nicht sinnvoller eine KI-Suche, sondern eine KI-Unterstützung bei der Verschlagwortung der Artikel, also eine Art automatisierte Metadatenhinzufügung.
Ja, also wie gesagt, wenn, also das war ja jetzt sowieso nur mal eine Frage, oder keiner hatte die Absicht, eine Mauer zu bauen, wie man so schön sagt. Die normale Suche, wie wir sie jetzt haben, die funktioniert ja eigentlich sehr gut und die haben wir auch mehrfach optimiert. Und ich hatte in dem
Eben.
Artikel am Freitag ja auch ein Beispiel genannt, nämlich über bei LUMO, also dieser KI-Suche von Proton, also diesem Schweizer Mail-VPN-Anbieter, da kann man halt das auf eine Site beschränken. Ne? Ich hatte da ein Beispiel gemacht, da kann man sagen, Site Doppelpunkt GNU/Linux.ch und dann kann man den Prompt eingeben und ich hatte da auch ein Beispiel genannt, was dann da so bei rauskommt. Also da hätte man jetzt im Vorfeld hätte man ausprobieren können, ob der Nutzen gegeben ist, indem man halt selber mal da so ein paar Prompts abfeuert. Ja, aber nö, das war halt nur ein Vorschlag und die Community hat da eine ziemlich klare Meinung und deshalb machen wir das auch nicht. Müssen wir auch kein Geld für ausgeben, keinen zusätzlichen Aufwand betreiben, also alles gut.
Ja.
Aber ab und zu kommen halt mal Ideen und da fragen wir dann halt gerne die Community, ob das sinnvoll ist oder nicht, ob sie das wollen oder nicht. Und das war jetzt halt wieder so ein Beispiel dafür.
Das ist ja auch wünschenswert. Und wenn die Antwort lautet, seid ihr denn heute früh zu schnell aufgestanden und es noch kein Blut im Hirn ankommt, dann ist das humoristisch valide. Dann ich freue mich dann auch, wenn dann mal die Antworten war so ein klares und sehr lautes Nein sind.
Ja, genau. Okay, soviel zu den Hausmitteilungen. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema, was der Götz für euch mitgebracht hat. Das lautet Apptainer. Und ich meine, ich habe ja nicht von allen Dingen eine Ahnung, aber bei Apptainer muss ich sagen, davon habe ich gar keine Ahnung. Aber der Götz umso mehr. Und der wird uns jetzt dieses Thema näher bringen. Und ich werde dann in Stellvertretung der Rest-Community versuchen, dumme oder schlaue Fragen zu stellen. Götz, was ist oder sind Apptainer?
Ja, da genau auf die Frage muss man wahrscheinlich erstmal ein bisschen hinführen. Wo kommt diese Idee eigentlich her? Also wir alle kennen, also das setze ich jetzt voraus, Docker und Podman. Also man hat so eine Art halbe Virtualisierung auf seinem Rechner oder auf seinem Server laufen, wo so ein einzelner Dienst gekapselt gestartet wird und zum Beispiel das eigene Nextcloud und dort Daten oder Daten einlagert. Und diese Nextcloud braucht zum Beispiel eine PHP-Version, eine ganz bestimmte, damit es keinen Ärger gibt. Zusätzlich möchte man auf dem gleichen Server auch noch einen Matrix-Server betreiben, der wiederum eine andere Software-Version benötigt. Beide sind Abhängigkeiten von PHP und die sind zueinander inkompatibel. Da möchte man das getrennt haben und einfach so, dass man weiß, es kann keinen Ärger geben, da gibt es keine Inferenz. Die laufen nur getrennt. Sprich, die Nextcloud sieht nur das, was dort installiert ist. Der Matrix-Server sieht nur das, was dort drin installiert ist. Und beide laufen auf einem Host, der wiederum komplett andere Software verwenden kann.
Erste
Das,
Zwischenfrage. Das
ja.
heißt, wir reden nicht von Containerformaten auf dem Desktop, also sowas wie Flatpak, Snap oder AppImage, sondern wir reden über Containerformate auf dem Server.
Ja. Das ist auch komplett auf CLI basiert, also nur die Shell wird dort freigegeben. Das ist eigentlich nicht für grafische Anwendungen gedacht. Ich wüsste noch nicht mal, ob das funktioniert. Also ich gehe davon aus, dass das gar nicht geht. Und der Gedanke bei einem Apptainer ist eben, na, wir gehen jetzt hier in den HPC-Bereich, also in den Bereich, wo sehr große Computer sehr lange auf irgendwelchen Zahlen rumkauen und gewaltige Mengen an Energie dafür benötigen und eigentlich nichts in die Öffentlichkeit publizieren, sondern einfach mal probiert muss, so ein bisschen wie, was ist die Antwort des Universums? Und 2 Millionen Jahre später sagt das Ding 42, das ist das, wofür man AppTainer braucht.
Was bedeutet HPC?
High Performance Computing. Und der AppTainer ist für die Entwicklerin einfach ein Tool. Da können zum Beispiel, wenn wir jetzt ans AI denken oder an Wettermodelle denken, da können dann die bestimmten Python-Versionen, die Bibliotheken, die man braucht, oder der Fortran-Compiler, der benötigt wird für Wettermodelle, können dort installiert werden. Und auch zusätzlich kann man die Nutzerdaten, die dort berechnet werden sollen, also wo darauf das Number Crunching dann laufen sollen, können auch in diesen AppTainer gegeben werden. Dann schnürt man eine Art große Datei, die endet dann auf .sif, also das steht für Singularity File. Also Singularity, das ist der Name von AppTainer, bevor es AppTainer genannt wurde. Also das hatte davon einen anderen Namen. Fragt mich bitte nicht, warum es umbenannt wurde. Das weiß ich tatsächlich nicht auswendig. Und dann hat man so zum Beispiel eine Datei von mehreren Gigabyte auf seinem Rechner liegen. Und wenn man dann dieses Number Crunching starten möchte, dann überträgt man mit AirSync diesen AppTainer einfach auf den HPC-Rechner und kann ihn dann dort starten, weil dort auch dieser AppTainer-Client existiert. Und dann hat man verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich zum Beispiel hingehen und sagen, es gibt auf diesen HPC, muss man vielleicht davor sagen, es gibt auf diesen HPC Rechnern nochmal eine Art Nutzerverwaltung oder eher eine Ressourcenverwaltung. Die heißt Slurm. Man schreibt dann eine Art Batch-Job, also wie man es kennt aus den 70er Jahren, ist es eine Bash-Datei. Da gibt man an, was für Ressourcen man braucht. Na, zum Beispiel, ich brauche jetzt 2 Computing Nodes, also 2 eigene Rechner, wo eben eine ganze Reihe an hunderten Prozessoren drin ist, so und so viel Arbeitsspeicher. Im Fall von AI vielleicht sogar noch Grafikkarten dazu und dann startet praktisch auf diesen 2 Nodes werden dann diese AppTainer gestartet. Und wenn die dort loslaufen, dann gibt es auch noch eine weitere Erweiterung, das heißt ein MPI, Message Passing Interface. Dann können die dort untereinander kommunizieren. Also zum Beispiel zu sagen, na, auf dem ersten Node rechnet er gerade mit 90% Auslastung aller Ressourcen, auf dem zweiten Node mit 80% Auslastung der Ressourcen. Jetzt schiebe ich mal die Rechnungen, die ich eher brauche, auf den zweiten Node, dass der vielleicht auch auf 90% draufkommt. Das ist so eine Art internes Verteilen von Last. Und dafür ist dieses Obtainer-System da. Also das ist spezifisch dafür gedacht, dass es auf diesen HPC-System läuft. Und
Also wenn ich jetzt
wenn mit
ein einfacheres Beispiel nehme, ich sag mal jetzt aus dem Consumer-Umfeld, ich habe halt irgendwo bei Hetzner oder sonst wo mir da ein Hosting geklickt und will da meine Nextcloud betreiben, da wären dann AppTainer mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
ja, vor allem es wäre auch eine falsche Lösung, weil AppTainer im Gegensatz zum Docker oder Podman zum Beispiel, die setzen weniger auf Isolation, also dass man zum Beispiel sich von dem Host-System trennt und praktisch in so einer Computing-Cloud einfach rechnet, wo man weiß, es existiert Arbeitsspeicher, existieren Prozessoren, aber mir ist es komplett egal, was für Hardware das eigentlich ist, sondern bei AppTainer geht es mehr um Integration. Also zum Beispiel, wenn man AppTainer startet, hat man grundsätzlich immer Zugriff auf das das komplette Netzwerk von dem System, wo es drauf läuft. Man hat vollständige Dateisystemtransparenz zu dem Host oder weiteren Dateien, also Teilen des Dateisystems, das man angibt. Man ist dort auch nicht als Nutzer getrennt. Also es gibt keinen Nextcloud-Nutzer zum Beispiel es gibt einen Nextcloud-Nutzer in deinem Docker, in deinem Docker-Container, der auf der Hetzner Cloud läuft, und der Host-Nutzer, der das startet, der heißt vielleicht Ralf1347. Bei Apptainer ist das immer, wenn du deine Nextcloud dort drin starten würdest, würde auch Ralf12347 diese Nextcloud starten und dort durchlaufen lassen, dass man eben diese vollständige Transparenz zu dem Host-Dateisystem hat. Und man sieht eben auch aus dem Apptainer heraus, auf welchem System man eigentlich arbeitet. Also man hat Zugriff auf die ganzen Ressourcen wie CPU, und wenn man es auch noch angibt, auf die Beschleunigerkarten von Nvidia, und kann diese nutzen. Also das ist ein anderes Konzept, was dort dahinter steht.
Du hast jetzt schon die Funktionen und Vorteile von Apptainern angesprochen. Gibt es da noch weitere Funktionen und Vorteile?
Das ist ja ein System, was explizit für die Wissenschaft entwickelt wurde. Also um es vielleicht mal so darzustellen ist, wenn ich etwas löse oder wenn ein Wettermodell erzeugt werden würde mit einem Apptainer und ich sage jetzt zum Beispiel, ich kann jetzt mit der Hälfte der Zeit oder der Hälfte der Ressourcen kann ich die gleichen qualitativ hochwertigen Vorhersagen erzeugen. Dann muss ich das ja in einem Paper verarbeiten, also in einem Papier, und das der Wissenschaftscommunity vorlegen, dass die sagt, dass die das überhaupt andere Leute, dass sie das bewerten können. Und normalerweise ist es ein ziemlich großes Problem. Da gibt es auch einen schönen Artikel in der Nature dafür, dass der Großteil der Leute, die diese Arbeit dann bewerten sollen, nicht mal in der Lage sind zu reproduzieren nach dem Motto, wenn drin steht, 80% der Vorhersagen sind besser. Und die Leute, die dieses Papier bewerten sollen, starten, sind nicht mehr in der Lage, das auf ihrem eigenen Server zu starten, um zu sagen, stimmen diese 80% oder sind es in Wirklichkeit nur 75%? Das kann man ohne den Source Code, ohne die Daten eigentlich überhaupt nicht widerlegen oder überhaupt zu sagen, das stimmt. Und dafür ist ein Apptainer gut, weil man dann eben sagen kann, das sind meine Ergebnisse. Und übrigens hier hast du den Code, mit dem ich das habe durchlaufen lassen, alle Bibliotheken, wo die Abhängigkeiten zu diesem Code bestehen, und auch meine Daten, die dort drin stecken. Und wenn man es sagen möchte, ist dieser Apptainer denn auch wirklich von dir, kann man diesen Apptainer auch noch kryptografisch signieren, wo praktisch klar wird, dieser Apptainer ist auch tatsächlich von mir, weil ich nur diesen Schlüssel habe, mit der signiert wurde. Und ich kann auch sagen, wenn dort Daten drin sind, die geschützt sind, weil irgendwelche Leute sagen, sie haben Intellectual Property dran, also geistiges Eigentum, dann kann ich diese Daten dort auch mit reinladen, und dann verschlüssel ich diesen Container einfach und sage, lieber Korrektor, wenn du das mal selber ausrechnen möchtest, dann schreib mir eine E-Mail oder sag deinem Editorial Chief, also dem Typen, der da praktisch die Publikation übernimmt, dass er mir eine E-Mail schreiben soll, wo er eben explizit nach dem Schlüssel fragt, wo er dann diesen Container aufmachen kann, um ihn auch berechnen zu können, nach dem Motto, ich kann den zwar ins Internet stellen, aber nur wenn du die Berechtigung von mir kriegst, kannst du auch tatsächlich das nachrechnen, was drin steht. Und dann kann man zum Beispiel hingehen und sagen, natürlich darfst du das selber ausrechnen, aber bitte unterschreib mir noch dieses NDA, wo drin steht, dass du die Daten nicht weitergibst, weil sonst kann ich dir den Schlüssel nicht geben. Also, dass man so eine Art Aushandlungsprozess hat und auch die Möglichkeit hat, Leuten Dinge in die Hand zu geben, wo eben nicht zur freien Verfügung stehen, also Open Data sind, sondern sozusagen, da haben Leute Rechte dran, über die ich nicht bestimme. Aber wir haben einen Weg, wie du da dran kommst, um meine Ergebnisse zu verifizieren, ohne dass wir uns irgendeine legale Grauzone begeben.
Wird denn durch die Signatur auch die Unveränderbarkeit der Datei gewährleistet?
Ja, Weil jeder Aptainer ist praktisch ein Squash-FS, also das ist eine Art komprimiertes Read-Only-Dateisystem. Und wenn man einen Aptainer startet, kann man da nicht drin schreiben, man kann in dem Aptainer nicht lesen, man kann den Aptainer, also halt, man kann natürlich in ihm lesen, man kann in ihm nicht schreiben, man kann ihn nicht verändern. Wenn man ihn verändern möchte, dann muss man ein weiteres Image erzeugen. Aber das führt jetzt vielleicht an die Features von Aptainer heran, wo man sagt, ich kann einen Aptainer ergänzen um weitere Software. Zum Beispiel, ich möchte eine weitere Bibliothek reinladen, dann kann man eine Art kleines Image erzeugen. Und wenn man den Aptainer startet, dann gibt man also diesen Aptainer startet, gibt man den Aptainer-Pfad an, den Pfad zu dem Image, und dann überlagert dieses Änderungsimage den eigentlichen Aptainer, und man sieht diesen veränderten Zustand. Aber der ist auch wiederum nur lesbar und nicht veränderlich. Veränderlich ist nur dieses Image, was man dort draufgelegt hat.
Ja, also ich denke, die Features und die Zielgruppe, die sind jetzt klar. Wie baut man denn jetzt so einen Container bzw. Abtainer?
Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also erstmal braucht man einen Grundstock. Auf was basiert denn dieser Aptainer? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man denn an diesen Aptainer dann aufbaut. Klassischerweise wird diese Definition von Containersystemen, also OCI heißt das, wenn ich mich noch richtig erinnere, wo von Podman, Doc und Docker verwendet wird, kann man einfach einen Docker-Container von einem Docker-Hub oder von irgendeiner anderen Schnittstelle herunterladen und als Basis für den eigenen Aptainer verwenden. Und dann kann man diesen Aptainer entweder in ein Verzeichnis entpacken. Das macht Aptainer automatisch, das nennt sich dann Sandbox. Und man kann in diesem schreibbaren Aptainer dann einfach von Hand auf dem eigenen Terminal die Software rein installieren, die man dann brauchen möchte. Wenn man dann feststellt, okay, das funktioniert, wie ich mir das gedacht habe, dann kann ich sagen, ich mache jetzt diesen offenen Ordner, packe ich wieder zurück in ein Aptainer-Format, das wieder das mit .sif endet. Und das ist dann auch ein gleiches komprimiertes Format, was ich freigeben kann und weitergeben kann. Zweite Möglichkeit ist, ich kann ein Definition-File schreiben. Endet auf .def. Das hat auch eine eigene Struktur, wie das aufgegeben wird. Also man schreibt in der ersten Zeile zum Beispiel Bootstrap Doppelpunkt Docker rein. Dann weiß man zum Beispiel, okay, ich möchte jetzt eine Docker-Ressource haben. Oder nicht schreibt nicht Docker rein, sondern doch, ich schreibe Docker rein und unten dann from Doppelpunkt in der nächsten Zeile Ubuntu 24.04, dass ich diese Version haben möchte. Und dann Post Prozentzeichen, und in dieser Sektion schreibt man die ganzen Bash-Befehle rein, die man ausgeführt haben möchte. Und während dieses Bauens ist dieser Container oder ist dieser Aptainer unverändert, ist dieser Aptainer veränderlich und hat vollen Zugriff aufs Netzwerk. Also man kann Software kompilieren, Pakete nachinstallieren, sogar vom Host-Verzeichnis vorbereitete Daten, die man berechnet haben möchte, in den Aptainer hineinkopieren, um ihn dort zu lagern in dessen Verzeichnissen. Und wenn das alles durchgelaufen ist, kann man auch noch in weiteren Segmenten, zum Beispiel Environment%, kann man Laufzeitvariablen definieren. Also wenn der Aptainer gestartet wird, dann gibt es normalerweise in dem Aptainer Umgebungsvariablen, die kommen vom Host. Man kann allerdings in dem Aptainer auch noch Umgebungsvariablen zusätzlich definieren. Zum Beispiel, ich habe noch eine Software, die in einem anderen Pfad liegt, aber das möchte ich der Path-Variable hinzufügen. Das, wenn ich in der Shell sage, meine tolle Software, dass dann meine tolle Software startet, ohne dass ich den Pfad zu meine tolle Software kennen muss. Und man kann auch Aptainer auf Aptainer basieren lassen, also dass ich hingehe und sage, ich habe einen Aptainer Version 1.0, jetzt möchte ich den allerdings stärker verändern, als er mir über ein Überlagerungsimage zum Beispiel möglich ist. Dann kann ich den als Basiselement nehmen und dann alternieren um zusätzliche Features hinzuzufügen. Oder was ich gerne mache, ich habe immer so einen Basis-App-Tainer und den ergänze ich immer für den Zweck, den ich eigentlich brauche, wo ich noch weitere Software hinzufüge, weil ich einfach sage, das brauche ich so einen riesigen, fetten App-Tainer als Unterbau, der praktisch alles kann, aber ich brauche eigentlich immer nur ein Zehntel der Funktion, dann habe ich lieber diesen Basis-App-Tainer und leite mir schnell den App-Tainer davon ab, den ich eigentlich brauche für die Software, die ich ausführen möchte. Da kann man auch Systeme klein halten.
Also ich frage mich jetzt gerade, jetzt mal abgesehen von der Signatur und der unveränderlichen Datei, wie unterscheidet sich denn jetzt AppTainer von einer ganz normalen virtuellen Maschine? Weil vieles von dem, was du gesagt hast, würde ja auch auf eine VM zutreffen.
Ja, aber da gibt es einfach wieder da kann man das Gleiche sagen wie bei Docker. AppTainer ist von den Prozessen her vollkommen transparent zu dem Host-System. Also wenn ich einen AppTainer starte oder mein Programm drin starte und ich schaue dann im Host nach, zum Beispiel mit HTOP, welche Prozesse brauchen denn aktuell welche Ressourcen, dann sehe ich, meine tolle Software braucht zum Beispiel gerade alle Ressourcen von dem Kernel und von dem Arbeitsspeicher. Auch ist es so, dass der AppTainer ähnlich wie ein Container, also dass der AppTainer-Container, genau wie ein Docker-Container, nicht einfach einen festen Block an Arbeitsspeicher reserviert, sondern in dem Linux-System mitläuft. Also diese Kernel-Schnittstelle verwendet von dieser Trennung einfach. Also, um es einfacher zu sagen, ein AppTainer bringt keinen eigenen Kernel mit und auch kein eigenes Init-System, sondern das setzt auf das Init-System und auf den Kernel von deinem Host-Betriebssystem aus. Das heißt zum Beispiel auch, dass ein sehr moderner AppTainer nicht auf beliebig alten Kerneln laufen kann. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Grafikkarte verwenden möchte, um ein Training von einem KI-Modell durchzuführen, dann gibt es ja diese berühmten CUDA-Versionen. Also aktuell zum Beispiel Nvidia ist jetzt bei CUDA-Version 13 angekommen und dafür benötigt man einen bestimmten Grafikkartentreiber-Version mindestens. Ich kann aber einen AppTainer, der CUDA 13 hat, nicht auf einer mit einer Grafik nicht auf einem Host-System laufen lassen, wo der Treiber der Grafikkarte kleiner ist als diese bestimmte Version. Das funktioniert einfach nicht. Also das findet, wie gesagt, Isolation ist nicht so wichtig. Integration ist die Aufgabe von einem AppTainer. Es findet eine gewisse Kommunikation mit dem Host-System statt.
Habe ich verstanden. Was kann man sonst noch zu Obtainern sagen?
Es gibt, wie gesagt, die Möglichkeit auch noch, AppTainer durch Plugins zu erweitern. Das habe ich jetzt selber noch nicht benutzt, weil ich persönlich finde, AppTainer kann eigentlich alles, was ich brauche, aber man kann noch Erweiterungen schreiben, dass AppTainer zusätzliche Dinge unterstützt. Wie und groß dort die Möglichkeiten sind und wie das geht, wird aus der Dokumentation nicht wirklich klar und deutlich, sondern es wird praktisch gesagt, schau dir den Quellcode von Go an, schau dir die Schnittstelle in Go an und dann siehst du, was du in deinen Plugins machen oder tun kannst.
Aha, das heißt, AppTainer sind in Go implementiert.
Ja.
Ah, okay.
Man kann bei AppTainer auch noch Ressourcen limitieren. Also zum Beispiel kann man sagen, beim Starten, ne, du sollst nicht Zugriff auf das gesamte Netzwerk haben, sondern nur eben auf dieses Interface, also auf diese Schnittstellenkarte oder auf diese IP-Adresse und dann reiche maximal den Port 8080 durch, aber alles andere nicht. Man kann bei AppTainer auch die Rechenressourcen begrenzen. Also klassischerweise wie bei Docker, dass man sagt, du darfst von den 10 Kernen nur 3,5 benutzen. Das heißt, für den AppTainer sieht es so aus, als hätte er deutlich weniger Ressourcen. Das würde jetzt nicht auf 3,5 Kerne begrenzt werden bei dem Host-System, sondern dann würde er einfach sagen, es geht prozentual runter, aber die Last wird auf die unterschiedlichen Kerne verteilt. Man kann im AppTainer auch sagen, wenn man mehrere AppTainer startet, du hast einen gewissen Share von denen, also eine gewisse Teilung der Rechenressourcen, die verfügbar sind. Und wenn man dann verschiedene AppTainer startet, kann man den verschiedenen Shares zuweisen und die würden untereinander dann, oder dann würde praktisch das Host-System anhand diesem Share feststellen, okay, du hast so einen Anteil an den global verfügbaren Rechenressourcen, du hast einen anderen Anteil an diesen global verfügbaren Rechenressourcen. Und wenn man ins Maximum, also an die 100% herankommt, dann würde zum Beispiel der mit den mehr Shares stärker bevorzugt werden als der mit weniger Shares. Dass dann, wenn man, dass dann eine Art Priorisierung beim Erreichen des Maximums stattfindet. Ein ganz tolles Feature, das ist jetzt, das freut mich eigentlich am meisten, das benutze ich auch immer sehr gern, es gibt bei Aptainer Checkpointing. Also, wer jemals an einem HPC-Rechner gearbeitet hat, vor allem mit Slurm, weiß, wenn man einen Job startet, dann kriegt man nicht sofort die Ressourcen, vor allem wenn dieser HPC-Rechner sehr stark ausgelastet ist. Man muss immer so ein bisschen warten, bis man drankommt. Und dann hat man auch nicht einfach ewig Zeit, sein Zeug auszurechnen, sondern vielleicht auch nur so maximal 3 Tage, also 72 Stunden. Und danach wird der Job einfach gekillt. Und um das Problem zu lösen, dass man jedes Mal diesen Zwischenstand der Rechnungen abspeichern muss, um den wieder zu laden und auch mal sicher zu sein, okay, ich kann von diesem alten Zustand wieder anfangen, das ist ein unglaublichen Aufwand darstellt, sowas zu implementieren, also da geht wirklich der Großteil der Zeit einfach drauf, kann man bei Aptainer sagen, du frierst diesen Zustand ein, speicherst den Zustand ab, also so wie er läuft, hält er einfach mittendrin an, speichert das ab, die Rechenzeit läuft aus, dann startet man den Job erneut, also hängt wieder sich in die Warteschlange für Rechenzeit, die man benötigt, rein. Allerdings nicht mit dem Aptainer an sich, sondern den Aptainer plus diesem Systemzustand, der existiert. Und dann, wenn der Job wieder startet, dann kann genau an diesem Punkt wieder weitergerechnet werden. Und das wiederholt man so lange, bis entweder die Rechnung abgeschlossen ist oder man eben bei einem Optimierungsproblem hinreichend klein geworden ist, dass man sieht, okay, jetzt ist man an dieser Stelle angekommen.
Das klingt interessant und erinnert mich ein bisschen an die 70er Jahre oder vielleicht sogar bis in die 90er Jahre, als ich Informatik studiert habe an der Uni und da musste man auch Rechnerzeit auf der PDP-11 buchen. Gut, da hat sich also nicht viel verändert. Aber das ist natürlich cool, oder? Dass man dann praktisch im laufenden Betrieb den Zustand checkpointen kann. Und dann im nächsten Slot an der Stelle weitermachen kann, als von vorne zu beginnen. Ja, cool.
Ja, es ist vor allem, was auch immer unterschätzt wird, ist, Rechnersysteme heutzutage, vor allem im HPC-Bereich, sind sehr viel anfälliger gegenüber Störungen, als das früher war. Also jetzt einmal, wenn man sich das vorstellt, man rechnet auf einem Computerknoten, der 2 CPUs hat, die für mich so aussehen, als wären die eine. Man hat knapp 500 GB Arbeitsspeicher in lokalen Festspeicher in diesem Knoten drin. Zusätzlich hat man noch Zugriff auf den Netzwerkspeicher, also der Speicher, wo eigentlich meine Daten liegen. Und für mich als Nutzer sieht es total transparent aus, nach dem Motto, wenn ich in /home und von meinem Nutzer reingebe, der eigentlich auf diesem Netzwerkspeicher drauf liegt, sehe ich keinen Unterschied, als würde ich auf den Speicher von dem Knoten drauf gehen. Das ist unglaublich komplex. Zusätzlich kommen jetzt auch noch die Grafikkarten dazu, die extreme Packungsdichten haben, gewaltige Mengen an Abwärme einfach erzeugen. Das belastet die Hardware unglaublich stark. Man hat einfach das Problem heutzutage, dass beim Rechnen plötzlich kann das einfach passieren, der Knoten ausfällt. Und dann wäre es sehr schade, wenn die Berechnungen, die man jetzt schon angestellt hat, einfach verloren gehen. Deswegen kann man sicherheitshalber hingehen und sagen, alle 6 Stunden, lieber Aptainer, mach deinen Checkpoint, speichere den ab und rechne dann einfach weiter. Nach dem Motto, wenn der Knoten stirbt oder es einen Stromausfall gibt oder irgendein Update schief läuft und der Knoten plötzlich aus dem Netzwerk ausgehangen wird, hat man immer noch diesen Sicherheitsstand, der dort übrig bleibt. Wenn man sagt, okay, ich konnte jetzt meine 72 Stunden nicht ganz benutzen, allerdings 48 Stunden wurden erfolgreich berechnet und liegen schon mal drin. Und dann kann man dieses Zwischenergebnis vielleicht, weil wir haben ja hier einen Aptainer, ne, wir können diesen Checkpoint auch einfach nehmen und sagen, wir ziehen das auf ein anderes HPC um, auf ein anderes Rechencluster und lassen es dort weiterrechnen. Geben allerdings vielleicht, weil wir die Möglichkeit eingebaut haben, einen Befehl mit, wo wir sagen, wir legen in der Datei an, wo drin steht, sobald du die liest, komm zum Schluss und speichere die Ergebnisse, die du bisher hast, einfach ab, dass man die schon mal auswerten kann. Das kann man auch auf seinem Laptop starten. Ne? Mhm. Wenn man dann einfach, gut, da kommt es dann wieder auf das Problem an, wenn 500 Prozesse parallel laufen, die 200 GB Arbeitsspeicher brauchen, kann man das nicht auf seinem Laptop einfach wieder diesen Checkpoint laden. Das würde nie funktionieren. Aber man kann das auf ein anderes Cluster ziehen, wo man eben sagt, na, ich brauche jetzt nur 10 Minuten Zeit, wo ich diesem System sage, jetzt kommt zum Ende, speichere alles ab. Und dann kann ich das Ergebnis schon mal inspizieren, während gerade vielleicht das Rechencluster gewartet wird.
Ja. Ja, prima. Dann würde ich sagen, wir setzen an dieser Stelle auch mal einen Checkpoint in diesem Podcast und machen nächste Woche damit weiter. Also nicht mit Apptainern, weil das hat der Götz ja jetzt alles super erklärt. Ja, nächste Woche gibt es dann wie gewohnt wieder Captain It's Wednesday, Folge 156. Und das Thema ist noch unbekannt. Götz, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen zu Apptainer.
Gerne, Ralf.
Und ja, falls ihr Fragen habt oder Feedback geben möchtet, ihr wisst ja, dass ihr uns über Matrix Mastodon oder per E-Mail erreichen könnt. Ihr könnt unter diesen Artikel natürlich auch kommentieren. Und was noch viel besser ist, wenn ihr bei uns in schriftlicher Form oder im Podcast mitmacht, weil das ist der Sinn und Zweck der Community. Dann, ja. Verabschieden wir euch in den Rest der Woche. Macht's gut, bleibt uns gewogen. Götz, dir ganz herzlichen Dank.
Danke, Ralf. Und viel Spaß noch beim Lesen auf GNU/Linux.ch.
Also, tschüss.
Tschüss.